Werbung.
At Avocado, we know that not all mattresses are created equal. While other beds trap heat, ours sets it free. Made without polyurethane foams and crafted with natural latex, cotton, and wool. Breathable, comfortable, and supportive. No overheating, just clean, organic sleep that performs. Save 15% on our award-winning mattresses this July 4th sale. Avocado, celebrate organic. Shop at avocadomattress.com or leading retailers nationwide.
Werbung Ende.
Ja, Mike, der Herrentag ist überstanden und wir haben viel gemacht. Du hast gearbeitet, ich hatte mal frei.
Ja, das ist eigentlich eine Frechheit. Ja, ich habe sehr viel gearbeitet. Viele Einsätze dabei und es gab so ein paar, vor allem einer, der hat so meinen Blutdruck so mal so einfach mal geschmeidig in die Höhe getrieben.
Ach so, okay, ja. Dein Blutdruck richtig hochgetrieben. Darüber werden wir heute auf jeden Fall nochmal reden. Er ist wieder da, der Mike. Und ja, über das Thema wollen wir heute reden, nämlich euren Blutdruck. Wir wollen ihn nicht in die Höhe treiben. Vielleicht schaffen wir es ja auch. Aber das Thema haben wir, glaube ich, noch nie so, ja, en Detail behandelt. Nämlich Blutdruck, eines der meisten Notfälle in Deutschland internistisch, die man eben so hat. Deswegen bleibt auf jeden Fall gespannt. Darüber werden wir reden und noch vieles, vieles andere.
Und warum hohe Blutdruckwerte nicht automatisch immer ein Notfall sind und was der Rettungsdienst tun kann, wann man zum Arzt sollte und was man so für sich und eine gute Blutdruckgesundheit quasi tun kann, das erfahrt ihr heute auch. Bleibt dran, bis gleich.
Retterview Staffel 2.
Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster.
Mit Notfalltaxi und Sammy's Blind.
Ja. Also, wir wollen heute ja darüber reden, aber mal jetzt ganz kurz gefragt, Mike, was hast du eigentlich am Herrentag alles so erleben dürfen?
Was ich, also sehr wenig Herrentagsgedüdel.
Ach nee, echt?
Ja, es waren alles Einsätze, die nichts mit Herrentag zu tun hatten. Das war auch total fein, also war auch ein kleinerer Notfall dabei, aber hat gepasst. Aber viel schöner war es, so die Stadt zu fahren, die ja so betrachtet von Autos gesäumt war, aber die ganzen Gruppen, die da rumliefen, da hatte ich sehr viel Spaß. War auch so eine mit so einem umgebauten Eiswagen von den Eisverkäufern mit so einem Dach drauf. Die hatten Blaulicht drauf.
Nein.
Ja, die haben uns dann gesehen, das Blaulicht angemacht. Ich hab's gefeiert und hab dann auch noch mit unserem Außenmikrofon ein bisschen mit denen erzählt. Das war schon nett.
Okay, du nimmst das Mikrofon dafür einfach. Ja, also ich hatte tatsächlich einen ganz normalen, nein, nicht normal, der war cool, weil wir haben uns mit Freunden zusammengetroffen und Familie auch, ne? Und haben tatsächlich ohne Ende Volleyball gespielt. Natürlich auch, es war viel Essen dabei. Und man mag es nicht glauben, kein Alkohol. Wirklich, obwohl, ja, die eine Person, die hat ein Sektchen getrunken, aber das lasse ich jetzt mal, ne, außen vor.
Ja,
aber ansonsten waren am Wasser, die Sonne war da, es war herrlich. Ja, da haben wir auch Cup gespielt. Weiß nicht, ob das manche kennen, manche
nennen es Wikingerschach.
Genau. Ja, ja. Ne, und Volleyball. Ich habe, glaube ich, noch nie so lang und so oft Volleyball gespielt. 4-5 Stunden.
Und brennen dir jetzt die Arme?
Ja. Ah, nee, gar nicht. Ich habe ja vorher schon vorgesorgt. Ja, ich habe Magnesium zu mir genommen. In Form von Holy.
Ja. Clever.
Ja, so ein bisschen Hydration, da sind nicht, ist nämlich einiges an Magnesium drin. Mhm. Und es geht. Mir tut der Fuß weh, aber nur weil ich an mir irgendwo den Zeh gestoßen hat, der ist blau bis zum geht nicht mehr. Ich glaube, da will ich nicht in die Notaufnahme gehen, den mal röntgen lassen. Aber ich fühle ihn mittlerweile wieder. Es war wahrscheinlich hoffentlich nur eine Prellung. Also das ist das Einzige, woraus ich damit rausgegangen bin.
Sag jetzt einfach mal nichts. Du Arme.
Ja, ein bisschen Mitleid wäre immer ganz nett gewesen.
Ansonsten, ja, ein Einsatz, der meinen Blutdruck denn doch so exorbitant in die Höhe getrieben hat. Und ich meine das leider wortwörtlich. Und ich war selten in meinen 10 Jahren Rettungsdienst so sauer. Ich habe noch einen Einsatz erlebt, der war nicht am Herrentag, der war einen Tag vorher. Und der hat wirklich so mein Blutdruck so an Rande des Pathologischen gebracht.
Des Wahnsinns vielleicht auch.
Und ja, ich war wirklich selten in meinen 10 Jahren Rettungsdienst Berufserfahrung so sauer wie bei diesem Einsatz.
Was ist passiert? Das macht es doch nicht so spannend.
Ja, also musst du dir vorstellen, ich hatte mit einem ganz lieben Kollegen, dem Tonio, Nachtdienst. Und dann werden wir rausgepiept gegen 4 Uhr morgens. Das ist sowieso meine Todeszeit. Also wenn du vorher geschlafen hast, auf einmal geht um 4 der Melder. Es ist nicht gut, aber funktioniert. Naja, und dann steht auf dem Melder schon der Text: Halsschmerzen seit mehreren Jahren, jetzt akut. Punkt.
Oh Gott, okay, ich ahne schon, wo es hingeht.
Und wir haben in der Wache so einen Gemeinschaftsschlafraum, wir saßen dann beide auf dem Bett uns gegenüber und lesen diesen Melder. Das ist doch jetzt nicht, nein, das ist jetzt nicht wahr. Steht das da wirklich? Ja, okay, steht da wirklich. Dann sind wir da hingefahren zu der Dame und ja, es ist wortwörtlich so, sie hat Halsschmerzen. Und dann, ich habe den Einsatz geführt und habe dann einfach mal gefragt, seit wann haben Sie das denn? Ja, schon seit mindestens 4 Jahren. Okay. Und denn ich versuche das ja irgendwie noch gerade zu biegen. Okay, was ist jetzt anders, dass sie jetzt den Rettungsdienst rufen? Also was ist jetzt für sie der Notfall? Ja, ich konnte jetzt nicht mehr schlafen und ich habe schon wieder diese Halsschmerzen. Und ich habe ja auch eine Krankenhauseinweisung hier liegen. Da dachte ich, okay, immerhin mal einen Anfang. Und ich möchte jetzt bitte ins Krankenhaus. Okay, Dann gucke ich auf die Krankenhauseinweisung, wurde alles beschrieben und so weiter und so fort. Die war schon einen Monat alt übrigens.
Okay.
Mit dem Kreuz bei Notfall. Ich so, waren Sie denn schon im Krankenhaus? Nee, das habe ich erstmal mir nur geben lassen, falls es mal wieder schlechter wird. Aber da steht Notfall drauf. Das heißt, Sie sollen bitte sofort ins Krankenhaus von Ihrem HNO-Arzt aus. Ja, nee. Und okay, super, habe ich verstanden. Okay, nächste Frage. Also Sie wollen jetzt ins Krankenhaus. Von mir aus steigen Sie bitte ein. Also gar kein Thema. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ohne Notruf wählen und ohne auf uns warten und die Untersuchung über sich ergehen zu lassen, wären Sie schon lange an der HNO-Klinik gewesen. Denn ich konnte die HNO-Klinik aus Ihrem Fenster heraus sehen.
Na, also sie war direkt gegenüber. Und warum hat sie den Rettungswagen gerufen? Also was war das? Was war der
weiß nicht, sie hat uns vermisst, keine Ahnung. Ich kann es dir nicht sagen.
Vielleicht mochte sie auch einfach ein paar attraktive Leute dabei, die, mit der sie so, weißt du, so ins Krankenhaus geht, Arm in Arm.
Und das irgendwann kam denn mein lieber Tonio an, ganz nah, so richtig nah, so Wange an Wange fast und sagt, Mike, man kann deine Halsschlagadern sehen. Und dachte ich, okay, ja, ich beruhige mich ja schon wieder. Ich bin auch weder ausfallend geworden noch sonst was. Ich habe echt versucht, sie nochmal aufzuklären, so hey, der Rettungsdienst ist wirklich für Notfälle da. Ich verstehe auch in der Art und Weise, dass sie überfordert war, dass sie so mit der Gesamtsituation nicht mehr klar kam, nicht mehr schlafen kann, so aus einer Kurzschlussreaktion heraus den Rettungsdienst gerufen hat. Aber boah, war ich sauber.
Ja, das kann ich mir durchaus vorstellen. Also, dass man da ein bisschen, ja, man muss sich einfach runterfahren auch, ne?
Ja.
Und dann einfach denken, komm, das wird heute Nacht sowieso nichts mehr. Also, die Aufklärung, das funktioniert dann einfach nicht mehr.
Und dann war, wir machen ja immer eine Ivena-Anmeldung und da habe ich auch reingeschrieben, wirklich meine Anmeldung war, ich kann das alles nicht mehr. Weil ich einfach so morgens 4:30 einfach keinen Nerv mehr dafür hatte.
Oh Gott, du hast echt reingeschrieben, ich kann das nicht mehr.
Ja,
in die Ivena-Anmeldung. Ja. Also für all die, die nicht wissen, was Ivena ist, das ist ja so ein Bildschirm, der wird in den Kliniken angezeigt, also ein Register quasi für die Kliniken. Und da können wir natürlich herausfinden, sind Abteilungen geschlossen und ähnliches. Und bei uns kann man dann eben auch noch so einen Freitext unter der Meldung eingeben und sagen, folgendes, bla bla bla, das ist passiert oder so. Also einfach so Zusatzinformationen, die wichtig sind. Und scheinbar schreibt Mike da auch einfach seinen Gesundheitszustand rein.
Naja. Das mache ich. Manchmal, es kommt einfach mal vor. Und ja, also schlussendlich, es war ein absolut überflüssiger Einsatz. Ich bin weder laut noch sonst was geworden. Ich habe sie natürlich, weil sie es wollte, in die Klinik gebracht, habe es denn dort den Schwestern übergeben. Punkt.
Und dann war Schluss. Du weißt schon, dass die Leitstellen das auch sehen, ne?
Ja.
Was du da reinschreibst?
Hm.
Da macht sich keiner Sorgen?
Hm. Mein Gott. Ja doch, es wurde ein bisschen weitergetragen.
Ach nein, echt? Ich hab's geahnt.
War ich auch nur zufällig bei meiner ärztlichen Leitung und hab dann einfach nur mit ihr erzählt. Dann sagt sie, Mike, sag mal, warst du das eigentlich da? Sag ich, ja, war ich. Erzähl doch mal.
Da
habe ich ihr das ganz kurz erzählt und hat sie am Ende auch schon gelacht und sag, ja.
Es bleibt nicht ungesehen.
Finde ich nicht gut.
Mike, ich muss wirklich sagen, also scheinbar habt ihr mehr Außendienste gehabt als Wachdienst. Also du bist wirklich ein bisschen braun geworden.
Ja, ich war auch in einem wunderschönen Dörfchen. War meine Landrettung. Ich war mal wieder in der Landrettung.
Du warst in der Landrettung?
Ja, habe ausgeholfen in einem Landkreis bei den Johannitern. Und,
super spannend.
War ja auf einmal in der Landrettung, war total schön. Und die haben sich, Besuch aus Rostock, ich dann 24 Stunden meine 4 Einsätze und war super.
Apropos Landrettung, das ist ein guter Übergang, muss man wirklich sagen. Denn wir haben natürlich auch Zuschauerfragen bekommen. Und unsere Folge über den AED auf der Feuerwehr und so weiter, der hat ja wirklich eingeschlagen. Also ihr habt uns ja wirklich so viele Sachen geschickt. Ja. Herrlich. Also über Erfahrungsberichte, über positiv wie negativ. Gott sei Dank viel positiv, muss man auch sagen. Also da ist einiges am Machen im Land. Und da möchte ich mal kurz ein bisschen rekapitulieren, weil wir haben auch wirklich sehr lange E-Mails bekommen. Und eine, die wurde uns hier geschickt, der heißt auch Christian übrigens und der hat geschrieben, dass sie auch Helfer vor Ort Einsätze haben, so Feuerwehrmitglieder aus dem Landkreis Augsburg, die berichten eben berichtet über die Praxis in seiner Region und bei Reanimation werden zum Beispiel neben dem Rettungsdienst auch die Feuerwehr gegebenenfalls so eine Helfer vor Ort alarmiert und der Helfer vor Ort, der führt eben mit dem AED dann schon Rettung aus. Ja. Mhm. Die Feuerwehr nimmt dann extern gelagerten AED einfach mit und hat also zwei Einsätze geschildert. In dem einen Einsatz war es so, da gab es so ein enges Badezimmer. Ne? Der Helfer vor Ort hat schon mal allein angefangen, dann kam die Feuerwehr und hat Platz geschaffen, ja, um den Patienten halt umzulagern. Und der RTW und der Notarzt, die trafen kurz darauf ein und aufgrund einer Patientenverfügung mussten sie das leider beenden. Aber die haben erstmal Platz geschaffen, um also auch dafür. Ja, ne? Ja, ja, super, dass Feuerwehr immer mehr dahin eingesetzt wird, um auch die Gegebenheiten, die Einsatzgegebenheiten eben zu stärken. Und während da Leute um das Leben eines Patienten eben kämpfen, können die anderen schon mal anfangen, ja, wie bringen wir ihn eigentlich raus? Brauchen wir dabei Platz und so weiter? Mhm. Also das fand ich ganz toll. Und dann gab es noch eine Reanimation in der Kleingartenanlage. Auch wieder Feuerwehr und Helfer vor Ort wurden parallel alarmiert. Die Feuerwehr führte schon zwei Schocks mit einer AED durch. Gab es wohl auch ein paar Erfolgsmomente, als das Herz wieder geschlagen hat. Die Rettungskette funktionierte. Auch hier leider hat es der Patient nicht geschafft. Aber ja, trotzdem, ist aber die Frage, ja, wie lange liegen die schon da? Genau. Ne? Wenn da kein Ersthelfer vor Ort ist oder beziehungsweise diejenigen, die angerufen haben, da nicht schon was machen und wer weiß, wie lange das gedauert hat, ja, bis dann überhaupt auch der erste Helfer vor Ort ist. Das ist natürlich immer frustrierend, aber letzten Endes kann es ja sehr häufig auch passieren, dass die Feuerwehr oder die Helfer vor Ort, ne, diese App-Helfer, schneller da sind und da einiges mitmischen an dem Erfolg dieser Reanimation. Also danke erstmal für diesen Erfahrungsbericht.
Ne? Das ist super. Und vor allem genau, es geht ja genau darum, diese Zeit zu überbrücken zwischen Alarmierung und Eintreffen Rettungsdienst. Und genau dafür sind Helfer vor Ort, Feuerwehren, freiwillige Feuerwehren mit einem AED ideal. Manpower, Platz schaffen, Transport, Transfer des Patienten. Ja, also was du gesagt hast, einfach nur lässt sich nur bestätigen.
Genau. Ja, die nächste E-Mail, die ist anonym gestellt worden. Das respektieren wir natürlich auch absolut. Könnt ihr jederzeit machen auf rentnerview.de/Frage. Einfach auch da was eingeben und angeben, dass ihr nicht genannt werdet solltet. Und kurz vorher so ein kleiner Disclaimer. Im folgenden Abschnitt sprechen wir über persönliche Erfahrungen mit Krankheit und auch mit dem Sterben und dem Abschied nehmen. Diese Themen, die können sehr emotional und belastend sein. Und wenn ihr das Ganze nicht so hören könnt, das vielleicht euch auch sogar triggert, oder ihr damit schlechte Erfahrungen habt und das euch gerade traumatisiert, dann schaltet doch einfach ein paar Minuten weiter. Die jetzt live zugucken, die machen da immer kurz die Ohren und Augen zu, aber dementsprechend hier nochmal der Bericht und den lese ich einfach mal vor, weil ich fand die Story, da muss man sich reinfühlen. Hi, erstmal möchte ich mich ganz herzlich für euren Podcast bedanken. Auch wenn ich nicht im Rettungsdienst bin, habe ich das Gefühl, dass man trotzdem viel dazulernt. Abgesehen davon bringt ihr mich auch oft auf andere Gedanken und genau da bin ich gerade beim Thema. Während ich das hier schreibe, lebt meine Oma noch, aber sie wird in wenigen Tagen sterben. Wir setzen gerade ihren Willen um, so schwer es uns auch fällt, aber sie möchte es so. Trotzdem frage ich mich, ob es richtig war oder ist, sie im Krankenhaus sterben zu lassen. Sie wurde nach einem Krampfanfall eingeliefert. Der Anfall passierte bereits abends und sie lag die ganze Nacht unbeobachtet im Bett, bis man sie erst am nächsten Morgen etwa 10 Stunden danach gefunden hat. Sie war dann fast eine Woche im Krankenhaus und als wir die Entscheidung getroffen haben. Wahrscheinlich hätte sich ihr Zustand nicht mehr verbessert. Sie wollte kein Pflegefall sein und eigentlich auch nicht mehr ins Krankenhaus. Wir haben inzwischen erfahren, dass sie ihre Medikamente nicht mehr genommen hatte. Sie hat alles nochmal bewusst überprüft, ihren noch lebenden Freunden gesagt, dass sie nicht mehr möchte und sich bei einem Nachbarn genau angeschaut, was passiert, wenn man zu Hause stirbt. Wahrscheinlich ist sie mit der Absicht ins Bett gegangen, nicht mehr aufzuwachen und dort zu sterben. In dem Haus, in dem sie fast 85 Jahre gelebt hat. Dort, wo ihr Vater und ihr Mann gestorben sind und wo sie geboren wurde, ihre Kinder bekommen und großgezogen hat, ihre Enkel aufwachsen sah. Aber leider nie so richtig ihre Urenkel, außer auf Videos. Hätten wir sie nach Hause holen sollen? Wäre das in ihrem Zustand überhaupt noch möglich gewesen? Oder ist es in Ordnung, dass sie jetzt dort stirbt, also im Krankenhaus, wo sie eigentlich nicht mehr hin wollte? Ich weiß es nicht, aber ich habe irgendwie ein schlechtes Gewissen. Ist eine schwierige Frage, da jetzt einfach zu sagen, ja, war doof oder war nicht doof. Also ganz und gar nicht, möchte ich mir auch gar nicht aneignen.
Und ich muss anders anfangen. Also ich habe die Mail gelesen und dachte ich, ui, die lese ich jetzt mal 3 oder 4 Mal, weil ich habe das vorhin schon gesagt, ich finde die Mail in einer Art und Weise schön. Trauriger Inhalt, aber schön formuliert. Und diese Gedankengänge dahinter, die Person hatte, die finde ich so schön, so berührend und emotional tiefgründig und das mit uns zu teilen, vielen Dank an der Stelle. Und wie du sagst, Chris, so richtig beantworten kann man das nicht. Ich persönlich bin absolut dafür und ich spreche jetzt aus meinem privaten Umfeld. Bei meinem Papa, der ist auch schon in den 80ern und hat genau das für sich an uns weitergetragen, festgelegt, dass wenn es so sein sollte, er auf alle Fälle zu Hause den Rest seines Lebens verbringen möchte, die Zeit, die er noch hat. Das versuchen wir natürlich so gut wie es geht umzusetzen. In jeder Hinsicht. Es wird immer Situationen geben, die nicht vorhersehbar sind. Und es ist schwierig, da ein Patentrezept zu haben. Und das ist, man kann nicht mit allen Situationen rechnen. Das ist einfach nicht möglich. Und von daher wäre meine Message an dich: Hab bitte kein schlechtes Gewissen. Das darfst du nicht, das brauchst du nicht haben. Allein, dass du dir so viele Gedanken machst, spricht dafür, dass du dir das sehr zu Herzen nimmst. Und da brauchst du kein schlechtes Gewissen haben. Und wir sind nicht dabei gewesen, wir kennen natürlich einige Details nicht und sage, es wird schon einen Grund irgendwie gehabt haben, dass sie jetzt nochmal den Weg in die Klinik angetreten ist. Und schwierige Frage, also ich würde
es auch schwierig einfach zu beantworten, ob man jetzt wirklich sagen sollte, ja, ihren Zustand, also den kennen wir nicht, den Zustand, ne? Genau. Ob sie das jetzt noch nach Hause überleben würde, ja. Generell kann man auch einfach sagen, macht es ihr so schön wie möglich dort, wo sie ist und versucht dort genau ihren Lebensabend einfach noch so toll zu gestalten, dass alle da sind und dergleichen und vor allen Dingen auch, dass sie dort natürlich die Hilfe erfährt, sprich also die Erleichterung durch Medikamente beispielsweise, die sie eben bekommen kann, um das Ganze eben so schmerz- und so sorgenfrei wie möglich zu bekommen. Das ist auch das, was ihr machen könnt. Also egal, wie ihr euch entscheidet, die Möglichkeiten existieren sowohl im Krankenhaus als auch zu Hause. Und natürlich würde man sich für jeden wünschen, dass er zu Hause einschläft und verstirbt, im schönen Umfeld. Ne? Dementsprechend, wenn es möglich ist, versucht es. Ja, wenn es gar nicht mehr geht, dann quält sie nicht weiter mit irgendwelchen unnötigen Transporten, dann muss es eben halt am Krankenhaus sein. Das wäre so das, was ich, glaube ich, mitgeben würde.
Ja, also dem kann ich auch nichts hinzufügen. Trotzdem eine schöne Mail. Also ich mochte sie irgendwie gerne lesen, auch wenn der Hintergrund sehr traurig ist natürlich.
Viel Kraft euch auf jeden Fall auf diesen Abschnitt, ihren letzten Abschnitt des Lebens. Und wir gehen einfach mal weiter in die nächste Frage und hellen mal die Stimmung wieder ein bisschen auf. Ich bin ein bisschen betroffen, weil ich so ein bisschen auch an meine Großeltern denken muss.
Ja.
Aber da würde ich mir natürlich auch wünschen, dass wenn es dann zu Ende geht, man hier das Ganze auch zu Hause verbringen kann. Und zwar der Markus hat geschrieben, Mike.
Der Markus hat geschrieben, hallo Christian, hallo Mike, ich wollte euch mal eine kleine Geschichte schreiben, weil ich denke, dass es euch freuen wird. Und kommt aus einem kleinen Örtchen bei Oberfranken oder im schönen Oberfranken. Für die es nicht wissen, das ist quasi der schöne Teil von Bayern. Sorry, es tut mir leid.
Naja, also Bamberg, Hallstatt da hinten, ist auf die Ecke, Oberfranken, ja. Ist schon schick.
Aber
es gibt auch andere schöne.
Gefährliche Aussage. Ja. Ich selbst verfolge Radio seit Anfang an und jetzt hat es auch meine kleine Tochter, 3,5 Jahre erwischt. Sie kann eure Stimmen schon, wenn sie mal bei mir im Podcast mithört oder auch mit dem Auftritt oder spätestens seit dem Auftritt im Tigerinnenclub. Ja, es ist um ihr geschehen, ihr habt einen neuen Fan. Und dann hat sie natürlich das Video von Christian von dir, Sammy, gesehen, mit dem willst du einen Einsatz fahren? Und jetzt, immer wenn sie das Lied hört, sagt sie immer Einsatz fahren und nicht mehr Schneemann Bauli. Wird jetzt, ne? Ja. Also mindestens einmal am Tag möchte sie das unbedingt gucken.
Ich kann nur sagen, nehmen Sie nicht mit ins Musical, nicht, dass sie das noch laut schreit.
Und möchte auch einmal am Tag, wenn es geht, irgendwie den Tiger in den Club nochmal schauen. Ach schön, da wird gleich gerührt. Ne? auch musste ich eine kleine Erste-Hilfe-Tasche zusammenstellen und nun werden meine Frau und ich regelmäßig verbunden oder bekommen Pflaster geklebt. Also Beste. Ich wollte euch das schreiben und einfach sagen, ihr macht einen klasse Job, bringt die Themen Rettungsdienst echt super rüber, auch für die Kids. Ah, danke. Und ach so, als Beiwerk noch, dass er schon selbst in der Feuerwehr aktiv ist und jahrelang bei den Johannitern als Helfer vor Ort gefahren ist. Ach, ja. Markus, danke.
Das freut mich auf jeden Fall immer, wenn die Leute sowas auch schreiben. Und liebe Grüße auf jeden Fall an deine Tochter. Wir haben leider den Namen nicht, sonst hätten wir sie ja mal so persönlich grüßen können. Aber das kriegen wir bestimmt nochmal hin.
Fall.
Schreib uns doch einfach mal redderview.de, Kontaktformular, einfach drauf. Da kriegen wir bestimmt noch was hin. Ja, also wird mal eine ganz große Retterin.
Ich sag dir, jetzt schon Ersthelferin.
Ja, Beste. Aber das haben wir öfter tatsächlich auch auf den Messen, sehen wir es ja immer. Da kommen dann auch wirklich kleine Stöpsels an, die aktiv scheinbar hören. Ich muss mir fast immer überlegen, welche Themen wir hier noch anschlagen. Nicht, dass sie dann traumatisiert überzeugt sind von dem, was wir da teilweise auch erzählen, weil wir sind da ja auch knallhart und wir haben jetzt gerade über Sterben geredet. Das ist ja auch ein Thema, was eigentlich gar nicht so tabuisiert werden soll, weil es gehört nun mal dazu.
Ja.
Aber ja, das ist die Frage auch, dass, damit sollte man auch Kids und Jugendliche nicht alleine lassen.
Nicht alleine lassen, aber in meinen Augen, und ich bin sehr früh mit dem Tod konfrontiert worden, mhm. Familie, Freunde, in meinem Leben und ich habe es irgendwie geschafft. Ja, ich hatte eine tolle Familie, die da mich immer aufgefangen hat, mir auch erklärt hat, was jetzt eigentlich Phase ist. Aber ich glaube, man darf oder sollte damit nicht zu lange warten. Das ist aber meine persönliche Meinung. Mhm. Ich glaube, auch dafür gibt es kein Patentrezept.
Genau. Deswegen, also das ist auch immer spannend. Für mich war Sterben auch tatsächlich nie großartig Thema, bis ich ja, 13, 14 war, bis man so realisiert, was ist eigentlich, wenn ich dann abtrete, wenn ich sterbe, ne?
Ja.
Dann ist es einfach. Nee, es ist ganz komisch. Ich habe schon ganz deep teilweise reingedacht. Und ja, heute sehe ich natürlich aus rettungsdienstlicher Sicht und medizinischer, sieht man das vielleicht noch ein bisschen anders. Aber es ist schon komisch, darüber zu reden. Das soll aber heute übrigens nicht unser Thema sein. Denn wir reden heute nachher dann über Blutdruck. Ja, und den hat man ja für gewöhnlich nur, wenn man noch lebt. Ja, dementsprechend wollen wir heute darüber reden. Ich weiß, es war jetzt richtig doof gerade. Danke dafür, Christian. Ja, die Übergänge. Es ist immer wieder hart, ja. Ihr merkt schon, wir sind ganz schön durchgearbeitet in den letzten Wochen und wir fahren tatsächlich, nachdem wir jetzt unsere Aufnahme gemacht haben, nachher noch in den Dienst und werden dort gemeinsam die Nacht verbringen. Ich bin sehr gespannt, wie das wird. Wir werden nächste Woche darüber berichten und natürlich auf den sozialen Medien, wo ihr uns natürlich auch sehr gerne folgen dürft. Einmal den Notfalltaxi oder Sammy's Blind auf Instagram, TikTok, überall, wo ihr uns findet.
Ja, finde ich nicht gut.
Entschuldigung. Finde ich nicht gut, ja.
Nein, doch, folgt uns.
Bitte. Was uns auf jeden Fall begleiten wird, und das kennt ihr ja mittlerweile, ist natürlich unser super Sponsor und Supporter, und das geht ja nur mit euch natürlich, Holy. Und letzte Folge haben wir es schon erzählt, diese ganz neuen, ich habe sie übrigens heute drin, ich habe heute Guave drin.
Also Guave ist eine 12 von 10. Guave, ne?
Also, ja, also wirklich immer ran. Geil. Die Geschmacksrichtung, und das ist das Schöne, die bleiben tatsächlich im Shop.
Ja.
Ja. Hydration diesmal, kein Energy, also damit könnt ihr euch richtig gut hydrieren. Für den Sommer super geeignet. Ja, wenn ihr ein bisschen sportlich aktiver seid, auf jeden Fall noch mehr. Da könnt ihr vielleicht noch einen halben Spoon mit reinmachen, mehr, weil habt ihr alles drin, was die Muskeln und ähnliches auch brauchen. Natürlich abgesehen davon, dass ihr noch dazu essen solltet, aber das ist super und es schmeckt und man trinkt es gerne, man sorgt dafür, dass man hydriert ist, einfach weil der Geschmack so genial ist. Deswegen 10% Rabatt, wie immer, wenn ihr Retterview eingebt, gibt's auf alles oben drauf. Und für die Starterpakete könnt ihr euch auch einen 5-Euro-Gutschein holen, indem ihr einfach nur Retterview eingebt. Retterview 5, sorry, yes. Retterview 5, ja, dann kriegt ihr 5 Euro Rabatt auf die Starterpakete.
Also nutzt das ja, ich bin sowieso ein Riesenfan von den Hydration- und Eistee-Sorten, bin eher weniger so auf Energy drauf, aber das ist ja bei dir dann immer der richtige Punkt. Dann habe ich mich tierisch gefreut, endlich wieder neue Hydration-Sorten, und also Guave für mich eine 12 von 10, ja, ohne nachzudenken. Melone, ja, trinke ich wirklich gerne, ich mag den Geschmack an sich, aber Guava hat da gewonnen in dem Wettkampf,
ist so.
Also sind beide gut.
Ist auch voll mein Favorite. Auf jeden Fall Wassermelone gibt es jetzt auch. Gab es ja immer als Energy oder Eistee, jetzt mittlerweile als Hydration-Sorte. Und da freue ich mich immer wieder, das auch zu mischen. Und das Coole ist, und wenn ihr jetzt richtig sparen wollt, dann macht ihr so eine coolen Mix-Match-Sachen. Also sprich, es gibt noch eine Abteilung auf Holy, auf der Holy-Seite. Da könnt ihr so ein paar Tabs mischen und bekommt, glaube ich, pro Tab oder je mehr Tabs es werden, auch nochmal Prozente obendrauf. Zu unserem Rabatt übrigens. Ne? Also die werden addiert. Habe ich auch vorher,
Das ist mega genial.
Deswegen da nochmal reinhauen, jetzt vielleicht noch ein Holisch zusammenmischen. Wir gehen in eine ganz kurze Unterbrechung, sofern da Werbung kommt. Ein bisschen Werbung habt ihr jetzt schon erfahren. Und dann machen wir gleich weiter mit unserem Blutdruck. Da gibt es einiges zu erzählen, sowohl aus Ersthelfer- als auch aus rettungsdienstlicher Sicht.
Also tolles Thema eigentlich.
Bis gleich.
Kommen wir zurück in der Werbung oder nach der Werbung, nach der Pause. Und wir wollen euch heute mal über so ein Thema ein bisschen was berichten. Typische Einsatzmeldung bei uns auf dem Melder. Hypertonus, Blutdruck gemessen über 200.
Genau, mehr steht manchmal auch gar nicht drauf. Und das sind wirklich immer so, ja, jeder zweite internistische Einsatz im Rettungsdienst in Deutschland hat etwas mit Blutdruck zu tun. Und deswegen rufen uns sehr, sehr viele Menschen an. Also warum hohe Werte nicht automatisch ein Notfall sind und was der Rettungsdienst tun kann, wann man zum Arzt gehen sollte und welche Medikamente da gerne mal helfen, beziehungsweise auch andere kleine Tipps und Tricks, die wollen wir euch heute verraten, denn in dieser Folge geht es rein um euren Blutdruck. Und Mike, da haben wir ja ganz schön viel Erfahrung. Ich wette mit dir, auch heute, wenn wir wieder zum Einsatz fahren, werden wir bestimmt einen hohen Blutdruck wieder abbekommen.
Ne? Wenn wir einen hohen Blutdruck haben, das sind die Alarmierungsgründe, genau, zu hoher Blutdruck. So mit Begleiterscheinungen, manchmal steht dann auf dem Melder auch noch Kopfschmerzen, Schwindel drauf. Und ja, dann sind wir da auf dem Weg. Manchmal mit Doktor, manchmal ohne. Das ist auch so ein bisschen immer ab. Ich habe das Gefühl, es ist so ein bisschen anruferabhängig natürlich. Und was das Abfrageschema da hergibt.
Also wirklich auch dazu kommen immer noch so eine Sachen wie Kopfschmerzen, Schwindel, Brustdruck und so weiter. Es sind Millionen Betroffene, die wirklich an einen chronischen Hypertonus leiden, also an die Hypertonie. Das ist ja der Blutdruck in der Fachsprache. Genau. Und ja, der Unterschied ist eben, es gibt symptomlose und symptomatische Blutdrücke. Und an die muss man, auf die muss man immer so ein bisschen achten, auf die muss man schauen. Ja. Ja, der Rettungsdienst fungiert oft dann als so Beruhigungsdienst. Mhm. Ja. Und das ist halt immer spannend, gerade bei so asymptomatischen Blutdrücken über 180. Aber woran liegt das eigentlich da? Kann man drauf gucken. Aber gucken wir erstmal auf die Physiologie des Blutdrucks beispielsweise.
Ja, also per se ist der Blutdruck der Druck in den Gefäßwänden, ne? Gerade in den arteriellen Gefäßen, da wird er ja auch gemessen. Wird unterschieden, es gibt ja so zwei Zahlen immer beim Blutdruck. Einmal der systolische Wert, das ist der obere Wert, und der diastolische Wert. Der systolische Wert ist quasi der Druck, der durch den Auslauf aus dem linken Ventrikel, also aus der linken Kammer in die Aorta, quasi erzielt wird. Und der diastolische Druck ist der Druck während der Füllungsphase des Herzens.
Genau, das heißt, der Druck auf den Wänden, der besteht immer. Es ist nicht so, dass das Blut immer so quasi ruckweise durch den Körper fließt, sondern es ist ein dauerhafter Fließprozess, der eben durch den Druck auf den Gefäßwänden, gerade auch den arteriellen Gefäßwänden, eben entsteht. Und dementsprechend misst sich dann aus diesen beiden Drücken, also aus diesen beiden Werten, dann der Blutdruck ab. Mit der sogenannten Windkesselfunktion übrigens, ne, die muss man da auch beachten. Das ist ja diese Welle, sage ich immer so, die durch die Wände geht, wenn man es jetzt einfach mal so betrachten möchte. Ja. Und das Ganze ist beeinflusst durch zum Beispiel Herzzeitvolumen, durch den Gefäßwiderstand, ja, da kann man auch mal drüber reden, ja. Das Blutvolumen, wie viel ist überhaupt drin, und neurohormonelle Regulation, so heißt es, genau. Also, was macht Sympathikus, Parasympathikus und RAAS.
Renin-Angiotensin-Aldosteron-System.
Ach, du kleiner Schlauberger, du.
Manchmal kann ich. So, ich finde immer noch, und ich finde, das ist so spannendes Wissen, was ich immer so in meinem Hinterkopf immer behalten werde. Der Blutdruck, also habe ich ja gesagt, systolisch, diastolisch, und wird ja angegeben in Millimeter HG, also Millimeter auf der Quecksilbersäule. Und warum ist das eigentlich so? Das hat mal ein Italiener.
Sollen wir das nochmal wiederholen?
Ja, ich will es nochmal wiederholen, ja, weil ich es toll finde. Das passt zum Thema.
Ja,
lass mich.
Ist ja in Ordnung.
Okay. War quasi ein italienischer Arzt, der es geschafft hat, den Blutdruck quasi grafisch in einer Art und Weise darzustellen. Mit Quecksilber in einer Säule wird im Millimeter genau gemessen. Der Rivarocci. Und deswegen wird der Blutdruck heute auch immer noch mit RR abgekürzt.
Genau, wenn ihr irgendwo RR 140 zu 80 seht, dann ist hier euer Blutdruck gemeint. Genau. Und dementsprechend werdet ihr dann vielleicht an unsere Folge erinnert und sagt, ach ja, da weiß ich übrigens, was da war. Das sah übrigens, also Blutdruckmessgerät sah früher nicht so aus wie heute.
Ja, heute ist es kein Computer, der einen digitalen Wert ausschmeißt, oder die Manschette mit dem Manometer.
Das war ein ganzer Koffer,
ja,
den man mitgebracht hat.
Und dann wurde man, also ich habe es noch ganz dunkel irgendwo mal mich darüber belesen, und das wurde wirklich, da wurde entweder, genau, mit einer Art Manschette, aber so die ersten Blutdruckmessversuche waren invasiv. Mhm. Da wurde ein Gefäß angestochen.
Ja. Ja, deswegen, also ganz spannend, heute machen wir es mit einem Sphygmomanometer, ja, einfach so eine Blutdruckmanschette an einem Manometer dran, und da wird aufgepumpt. Und dann wird der meistens 180 bis 200 Millimeter HG wird aufgepumpt. Dann sollte man eigentlich...
Geh bitte zum Praxisanleiterkurs.
Das sage ich jetzt gerade so. Normalerweise pumpt man auf, indem man den Puls misst, dann pumpt man auf, wenn man, sobald man den Puls nicht mehr spürt, wird man vielleicht noch 20 Millimeter HG hochgepumpt. Ich habe einen Ausbilderschein und nicht für die Notfallsanitäter, aber egal. Ja. Entschuldigung. Dann wird das Stethoskop auf die Ellenbeuge gelegt, dann lässt man langsam ab.
Auf welche Arterie?
Brachialis?
Ja.
Ja, genau. Und dann lässt man das Ganze ab. Und die ersten Krotkopfgeräusche, die man dann hört, ja, das ist der systolische Wert. Diese Krotkopfgeräusche sollten dann immer weiterlaufen. Und das letzte Krotkopfgeräusch, was man dann noch hört, so ein Pochern, ja, das ist dann der diastolische Wert. Und dann darf man wieder ablassen.
Oder? Muss man dich nur mal kritisieren?
Ja, ich weiß. Tut mir leid. Ja, wir wollen ja genau sein. Ich hoffe, die da draußen sind jetzt genauso stolz wie Mike auf mich.
Ja, ich bin sehr stolz. Genau. Und übrigens auch noch ganz kurz, ich musste nämlich so lachen neulich mit einem Praktikanten im Dienst. Da habe ich gesagt, hey, miss mal den Blutdruck. Und der hat dann auf dem C3 immer gesucht, wo dann der Blutdruckknopf ist. Ja. Weil ich sage, da wo NIBP steht oder NIBD. Hm. Ich sag, oh Gott, was heißt denn das? Ich sag, na, Blutdruckmessung. Und er konnte sich das nicht herleiten. Also er hatte die ganze Zeit, du hast richtig in seinem Gesicht dieses Rattern gesehen. Warum heißt das Blutdruckmessung? Das fand ich super. Also die nicht invasive.
Es gibt auch IBD.
Den invasiven Blutdruck, genau, und den nicht invasiven Blutdruck. Das sind so die Abkürzungen auf dem C3 oder auf den Monitoren, die wir dann haben. Genau. Einfach mal als kleiner Fakt nebenbei. Wollen wir mal weitermachen mit dem Thema?
Genau, weil Ursachen für so einen Blutdruck, darüber müssen wir auch mal reden. Was sind Ursachen, dass man einen hohen Blutdruck hat? Also einmal gibt es eine genetische Komponente, die dafür sorgen kann, dass man einen Hypertonus bekommt. Also guckt euch mal in eure Familie, gibt es da nicht auch schon eine Vergangenheit mit Bluthochdruck und sowas? Kann durchaus davon abhängen. Ja? Dann das Alter. Warum spielt das Alter eigentlich beim Blutdruck eine Rolle?
Weil mit dem Alter natürlich auch das Gefäßsystem altert und da ist immer so ein Hauptargument, so die Arteriosklerose, beziehungsweise die voranschreitende Verkalkung, quasi auch das in dem Sinne der Durchmesser der Gefäße, der immer so ein bisschen abnimmt durch Kalkablagerung und so weiter.
Und die Elastizität, muss man ja auch sagen.
Ja.
Die kommt ja auch noch dazu. Also Gefäße, wenn die, ja, es ist wie so ein Gummiband. Wenn ihr das oft genug irgendwann dehnt und macht und so weiter, das wird dann nicht mehr so wie in seinem Urzustand nachher sein. Und so ist es mit unseren Gefäßen auch. Also dieser Gefäßwiderstand, der ja den Blutdruck auch ausmacht mitunter, der nimmt dann eben ab.
Genau.
Und dementsprechend hat man dann eben das Problem.
Ganz weit vorne auch noch der Lebensstil. Also ich glaube, muss man nicht erklären, dass Rauchen, Alkohol, also sonst was für Einnahme an Substanzen, aber auch eine ungesunde Ernährung oder ständig Cola trinken, massiv dazu beitragen kann, dass der Blutdruck dauerhaft steigt.
Genau, andere Faktoren können auch sekundär zum Beispiel sein, dass man eine Nierenerkrankung hat oder dass halt so endokrine Störungen auch existieren. Auch was ihr für Medikamente dauerhaft einnehmt, zum Beispiel Schmerzmittel im NSAR-Bereich, zum Beispiel dauerhaft einnimmt, die könnten dafür sorgen, dass ihr, oder auch Cortison dauerhaft einzunehmen, ist auch nicht immer so schön.
Gerade bei Rheuma, spielt das auf jeden Fall eine Rolle.
Dann gehört das damit dazu, schon Bluthochdruck zu haben fast. Ja.
Richtig, und das wird dann so einfach sekundär dann mit eingestellt, weil, beziehungsweise ich kenne es auch mittlerweile von einigen Rheumatologen, dass sie schon parallel anfangen, den Blutdruck direkt mit zu regulieren, wenn es in eine dauerhafte Cortisontherapie geht.
Und ich sehe mich da jetzt gerade, weil es hier auch draufsteht, akut, ne? Stress natürlich, Schmerzen können auch dazu führen, dass man hier im Blutdruck hat, Angst natürlich, die große Einnahme von Koffein und vor allen Dingen auch der dauerhafte Konsum von Drogen, aber auch akut, in der Akutphase könnte das auch dazu führen. Also wenn ihr mal einen Bluthochdruck habt und ihr messt jetzt gerade mal zufällig, dann sollte man sich auch mal die Frage stellen, okay, habe ich gerade positiven oder negativen Stress, das muss man auch mal sagen, ja, auch durch Freuen kann man mal einen Bluthochdruck bekommen. Ja, gibt es irgendwo Schmerzen, mit denen ich dauerhaft oder gerade eben lebe? Habe ich wegen irgendwas Angst? Ne? Habe ich vielleicht eine ordentliche Portion Koffein heute zu mir genommen. Auch das sollte man beachten. Ne? Und dazu sei nochmal gesagt, weil wir immer darauf hingewiesen werden, zum Beispiel Holy Energy hat ja auch Koffein drin, zwar auch verkapseltes Koffein, aber es ist Koffein, es ist Energy und man sagt ja immer, die Dosis macht das Gift. Also auch wenn ihr das trinkt und uns supportet und so weiter, bitte nur in Maßen. Deswegen finde ich es gar nicht so schlimm, dass wir auch mal Hydration
haben. Richtig, absolut. Und natürlich, wenn man jetzt dauerhaft einen hohen Blutdruck hat, bringt das immer so ein paar Gefahren mit sich. Also kann man auch unterscheiden in langfristige und akute Gefahren. Langfristig, und das ist so das Risiko Nummer eins, ist das Schlaganfallrisiko, was sich nach und nach, wenn ein Blutdruck unbehandelt oder unerkannt bleibt, ein hoher Blutdruck, dass das Schlaganfallrisiko wirklich doch sehr schnell, sehr rapide steigen kann.
Ja. Auch das Herzinfarktrisiko zum Beispiel kommt auch mit hinzu, denn das Herz, wenn das ordentlich pumpen muss und leisten muss und so weiter und da gegebenenfalls immer mehr Verkalkung dazu kommt, auch der Lebensstil nicht ganz so angepasst ist, kann das zu Herzinfarkt führen. Oder auch zu Herzinsuffizienz beispielsweise.
Richtig, da der Blutdruck über das RAS-System, was schon gesagt worden ist, so reguliert, das ist so der Hauptblutdruckregulierer in unserem Körper. Und da irgendwas schiefläuft, kann es zu Nierenschäden kommen. Beziehungsweise können auch Nierenschäden ursächlich für einen falschen oder für einen schlechten Blutdruck sein. Mal gucken. Und auch da die Gefahr Aneurysmen in den Gefäßen. Ne? Also Aortenaneurysmen geht hoch wirklich bis zu den Kopfgefäßen, dass auch dort durch zum Beispiel langfristig nicht eingestellten Bluthochdruck Aneurysmen entstehen können.
Genau, so ein hoher Blutdruck, der kommt oder gelangt irgendwann auch zu so einer hypertensiven Krise, ja, die durchaus symptomatisch sein kann, sprich Kopfschmerz, Brustdruck, Schwindel, kann alles mit hinzukommen und kann auch zu anderen Dingen führen, die neurologische Ausfälle oder sowas eben zu sich führen oder neurologische Schäden auf jeden Fall, kardial und pulmonal auch bedenklich sind. Also auch Atemnot kann ab einem gewissen Blutdruck wirklich mit hinzukommen. Ja, da denken natürlich viele an Herzinfarkt, machen wir ja auch oft, weil wir klären das Ganze ja erstmal alles ab. Aber das sind so Schäden, die können dadurch führen. Ja.
Genau. Jetzt ist es einfach so, dass man, dass nicht jeder hohe Blutdruck sofort ein Notfall ist. Also bei vielen Patienten ist das wirklich ein Zufallsbefund beim Hausarzt. Das ist der Werdegang, dann wird einfach der Kontrolle halber im Blutdruck gemessen, gesagt, oh, der ist aber hoch, da machen wir mal eine Langzeitmessung, 24 Stunden. Und das ist vor allem ganz entscheidend, in welchen Situationen der Blutdruck erhöht ist oder eben nicht. Ne? Und da wird vor allem auf Ruhephasen geschaut, man macht ein bisschen Tagebuch und auch in der Ruhephase des Schlafens. Und wenn der Blutdruck immer noch zu hoch ist, ja, dann muss man wirklich mit dem Hausarzt oder auch mit dem Kardiologen schauen, dass man eine Langzeittherapie in Form von Medikamenten nimmt. Und zum einen, also ich weiß, ich kann es mir aus der Pflegeschule immer noch erinnern, es gibt so Medikamente mit diesen verschiedenen Endungen. Ja, also das, zum Beispiel das Ramipril, ne? Also es gibt ja ganz viele Medikamente, die Pril am Ende haben, und das sind die ACE-Hemmer. Und die hemmen quasi das Angiotensin 2, also die Angiotensin 2-Produktion aus dem RAS-System, wird ein bisschen runterreguliert, dass der Blutdruck also nicht mehr so exorbitant hoch ist. Und es wirkt parallel auch ein bisschen gefäßerweiternd. Das sorgt dafür, dass der Druck also insgesamt im Gefäßsystem abnimmt.
Genau, dann guckt ihr mal in den Medikamentenplan eurer Eltern oder vielleicht auch in euren eigenen. Vielleicht findet ihr da auch ein Medikament wie Candesatan, ne? Die Satane und so weiter. Die blockieren einfach nur diese Angiotensin-2-Rezeptoren. Ja, also die sind nur dafür zuständig, ne? Die ACE-Hemmer, die erweitern ja auch noch die Gefäße. Das kommt genau. Ja noch mit hinzu. Und dann gehen wir mal zu den Beta-Blockern. Da gibt es ja auch ein cooles Medikament, das kennen wir auch zuhaufe, Bisoprolol zum Beispiel.
Und da ist die Endung Olol. Also jedes Olol-Medikament ist ein Beta-Blocker, kann man sich merken. Also meine Lieben, Blutdruck übrigens, so mal vorab, oft ein häufiger Rufgrund ist das unstillbare Nasenbluten aufgrund von Bluthochdruck. Ja, der liebe Sammy musste jetzt einfach los, weil er Nasenbluten hatte. Ja, ich musste mal deinen Blutdruck messen.
Wir hätten es mal messen sollen. Das lag aber daran, dass ich schon seit Beginn dieser Aufzeichnung tatsächlich immer auf Toilette musste. Das hat auch nicht Stress bewirkt. Wer weiß, ob es daran lag. Ja, wir hätten es mal machen müssen, egal. Aber Bisoprolol auf jeden Fall reduziert natürlich die Herzfrequenz und auch diese Kontraktilität. Ne? Sieht man häufig, nimmt man glaube ich aber auch gerne, sieht man auch nicht nur, weil ihr vielleicht Bluthochdruck habt, sondern vielleicht auch Rhythmusstörungen.
Genau, ne? Sind das ist, da auch genau, diese Beta-Blocker, ne? Also Beta-Rezeptoren. Genau, da ist es eigentlich primär sogar für gedacht. Genau. Aber, und wir haben es auch häufig als Notfallmedikament, kommen wir gleich auch nochmal drauf, wieso wir das genau da auch noch manchmal nutzen. Mhm. Ansonsten haben wir Calcium-Antagonisten, so Amlodipin ist so der Klassiker. Die hemmen den Calcium-Einstrom und senken den Gefäßtonus als solches, also wirklich nochmal gesamt aufs Gefäßsystem, sodass daraus eine Blutdrucksenkung resultieren soll. Und was immer noch so beiläufig ist, und das darauf gucken wir auch immer, sind so die sogenannten Diuretika. Da haben wir zum Beispiel das HCT, auch Furosemid ist ein Diuretik. Ja. Genau. Insgesamt soll das so als Entwässerung, das ist gerade so bei Nierenschäden oder auch bei einer Herzinsuffizienz, wird das immer gerne genutzt.
Also gerade wenn man irgendwo Semid sieht, also es gibt auch nicht Furosemid, Thorasemid, genau. Das sind immer so Entwässerungstabletten und so nennen sie es ja immer gerne. Ja. Und sorgen natürlich auch, dass quasi das Volumen in den Gefäßsystem selbst herabgesetzt wird.
Und damit auch der Blutdruck. Man muss dann furchtbar häufig auf Toilette, aber.
Ja. Heißt jetzt aber nicht, also egal welche Medikamente wir jetzt gerade hier vorgeschlagen haben, wenn ihr die irgendwo findet, dass ihr die einfach so bitte eigenständig
bitte nicht,
so eine Eigentherapie immer nur mit dem Arzt einzustimmen. Also bitte auch keine Entwässerungstabletten einfach so nehmen. Genau. Ja, nur weil der Blutdruck mal ein bisschen höher ist.
Aber sowieso
kommen wir gleich nochmal drauf.
Heikles Thema mit dieser Entwässerung, gerade im Sportbereich. Gehen wir auch nochmal drauf ein in einer anderen Folge.
Ansonsten, welche Medikamente haben wir im Rettungsdienst? Und da sei erstmal gesagt, wenn man im Rettungsdienst Medikamente gibt, dann sollte man die natürlich nur geben, wenn es Symptomatiken gibt. Also wenn es wirklich Symptome dazu gibt. So einfach nur ein hoher Blutdruck. Ob man das, diskutieren wir glaube ich gleich nochmal drüber, ob man da einfach den Rettungsdienst immer rufen sollte, ist schon mal so der erste Diskussionsgrund. Und dann heißt es auch in jeder SAA und in jedem Pyramidenprozess symptomatischer Blutdruck. Also nur, wenn der mit Symptomen einhergeht, sollte man rangehen. Außer, gut, Schlaganfall ist auch neurologisch, ne, aber das ist ja nicht durch den Blutdruck verursacht. Ja, gibt es ein, zwei Ausnahmen, aber nur, das sei vorweg gesagt. Und was gibt es denn da für Medikamente im Rettungsdienst? Einerseits haben wir zum Beispiel, und jetzt kommt es, das Metoprolol.
Genau,
was aber off-label nur genutzt wird. Und da müssen wir auch dazu sagen, da machen es auch nur die, oder könnten es auch nur die Notärzte machen.
Bei richtig.
Bluthochdruck.
Na, also es ist so ein Beta-1-selektiver Blocker, senkt eigentlich die Herzfrequenz, beziehungsweise springt genau in solche Tachykarden-Herzrhythmusstörungen. Dafür wird es eigentlich genutzt, rein, um mal schauen, ob man das Ganze wieder normhochfrequent bekommt. Hat aber als beiläufige Wirkung, dass es auch noch so ein bisschen, ja, die Gefäß weiter im weitesten Sinne wirkt, beziehungsweise den Blutdruck auch herabsenkt. Und dafür wird es sehr gerne genutzt. Vor allem diese Kombination. Mhm. Man ist so ein bisschen Tachykarder und hat einen ordentlich hohen Blutdruck. Und da habe ich, es ist aber von Notarzt zu Notarzt unterschiedlich, die dann sagen, ja, wir nehmen jetzt mal einen Beta-Blocker, ja, weil wir können beides regulieren und das ist ja eigentlich ganz gut.
Weil das ist ganz spannend, nämlich, weil wenn ihr mal zu einer Tachykardie kommt und einen hohen Herzschlag und dann kommt der erste Notfallsanitäter und sagt zum Doc so, wollen wir da nicht Metoprolol draufhauen? Ja, immer der erste Blick zum Blutdruck. Also da hatte ich auch schon eine Ärztin letztens, die gesagt hat, du, weil es ein Kollege vorgeschlagen, ich schon so mit dem Kopf geschüttelt, der Blutdruck war so bei 90 zu, geht nicht, machst du nicht. Ne? Mhm. Einerseits, ja, die Herzfrequenz hätten wir runter machen können. Die Patientin war auch gar nicht symptomatisch, das war so eine Nebendiagnose, dass sie Tachykard war. Ja, aber das bitte nicht. Es sorgt für Bradykardie, also kann für Bradykardie sorgen, es kann für einen Hypotonus sorgen, es kann für einen AV-Block sorgen. Ja, und gerade wenn Bradykardie da ist oder vielleicht ein AV-Block erster Grad oder sogar eine Herzinsuffizienz, sollte man von Metoprolol oder auch B-Block früher genannt, das heißt so heute auch immer noch, einfach mal Abstand nehmen.
Ja. Richtig. Und deswegen, ich persönlich mag das Medikament, habe es oft genutzt mit dem Notarzt zusammen, habe da auch gute Erfahrungen gemacht. Würde es aber auch wirklich ehrlicherweise nicht alleine so geben wollen.
Naja, es geht tatsächlich nach Pyraminprozess.
Nach Pyraminprozess geht es, aber es gibt ja zum Glück wenig Situationen und da muss man auch immer genau gucken und wie ist genau der Rhythmus und so weiter, weil es gibt ja auch, einige sind ja schon auf bestimmte Medikamente eingestellt, die haben ja nicht akut eine Herzrhythmusstörung.
Also ich gucke auch sehr gerne immer, warum Menschen eine Palpitation spüren, also dieses Herzspiel. Pochern spüren, das merken die ja richtig. Und dann guckt man schon mal drauf. Ist es jetzt der hohe Blutdruck? Ist es tatsächlich die hohe Herzfrequenz? Wenn wir da hingehen, dann können wir über Metoprolol beispielsweise nachdenken.
Die Ursachenforschung bleibt immer noch das A und O.
Absolut. Ne? Und da kommen wir zum nächsten Medikament und zur ersten Symptomatik. Und zwar, wenn es um neurologische Symptomatik geht. Da geht man nämlich, jetzt dürfen die Rettungsdienste mal raten, auf welches Medikament? Ja, genau, Urapidil soll es dann das Mittel der Wahl sein. Ist eigentlich ein A1-Rezeptor-Blockade peripher, also sorgt für eine Blockade peripher, also zu einer Vasodilatation, das heißt, die Gefäße erweitern sich, ja. Der Sympathikus wird zentral gehemmt und das Schöne ist an dem, dass wir diese Reflex-Tachykardie nicht haben, denn wenn der Blutdruck stark absinkt, dann sorgt der Körper normalerweise dafür, dass natürlich die Herzfrequenz hochgeht, weil der sich schon so fragt, was ist denn jetzt los in den Barorezeptoren, warum spüren wir denn weniger, ja, dann brauchen wir ein bisschen Leistung auf dem Herzen. Das macht das nicht. Wird nämlich gehemmt. Und das ist das Schöne an Urapidil. Deswegen mag ich das auch tatsächlich als Blutdrucksenker sehr. Damit kann man gut dosieren und arbeiten.
Ja, genau, es ist super steuerbar. Und genau, Indikation, du hast es ja schon gesagt, ne? Es ist quasi die hypertensive Krise, also hypertensive Notfall mit so ja neurologischen Symptomen, also Kopfschmerz, Unruhe, Schwindel. Und da ist es ein wunderbares Medikament. Hat auch Nebenwirkungen und das finde ich immer sehr witzig so ein bisschen. Ja,
finde ich auch immer gut.
Weil die Nebenwirkungen, die auch so wirklich in diesem Medikament aufgelistet sind, es wirkt gegen den hohen Blutdruck, mit Kopfschmerz und Schwindel hergehen, kann aber auch Kopfschmerzen und Schwindel verursachen.
Ja.
Aber es lässt sich ganz leicht erklären. Denn wenn auf einmal der Druck abnimmt und da oben nicht mehr der gewünschte Druck im Köpfchen ist, sorgt genau das eben für Schwindel und Kopfschmerz. Ist aber nicht immer der Fall. Also ich habe es ehrlich, das sind so Nebenwirkungen, die habe ich selbst noch nicht erlebt beim Patienten. Eigentlich fand ich immer sehr glücklich, weil es dann weggegangen ist.
Genau, also das ist auch wirklich, habt Geduld mit dem Medikament. Das braucht eine ganze Zeit, bis das wirkt. Ja, also nicht wie so ein Held einfach gleich nachspritzen. Auch das steht in euren Arbeitsanweisungen ja natürlich drin, dass man sich da Zeit lässt. Ich muss dazu jetzt mal wirklich sagen, ich bin manchmal über manche Kolleginnen, ärztliche Kollegen ein bisschen erstaunt, wenn die da anfangen und nach zwei Minuten schon anfangen mit irgendwelchen anderen Medikamenten oder nochmal eine Dosis nachspritzen, wo ich denke, hey, bleib mal entspannt. Lass das Ding noch erstmal wirken. Ne? Ja. Also ich hatte schon eine Patientin, da habe ich, glaube ich, 10 Milligramm rein, da war noch gar nichts zu spüren. Da haben wir gesagt, gut, wir fahren jetzt sowieso los, ja, und wir gucken mal auf der Fahrt, und auf der Fahrt war ein leichtes Sinken zu spüren. Und sie sagte auch, der Kopfschmerz wird weniger. Dann gab es nochmal einen dritten Schub nach. Und dann war so, dann waren wir bei den 20% Senkungen. Und dann war auch alles gut, so während der Fahrt. Also wirklich, habt Geduld und wäre doof, wenn die Person zum Beispiel problematisch, nee, das erzähle ich jetzt nicht, das ist doof, das lassen wir sein. Aber Kontraindikationen sind natürlich...
Und ich finde, das ist eines meiner Lieblingswörter bei den Kontraindikationen, die ich damals immer so auswendig gelernt habe, das ist die Aortenisthmusstenose. Und dann sitzt du da, also, Alter, wo soll ich das denn dran erkennen?
Haben Sie noch nie gehört? Wunderbar. Ja, dann haben Sie es auch nicht, nein.
Genau. Ja, aber genauso wurde es uns beigebracht. Das war Arztunterricht und ich dachte, das meint er doch jetzt nicht ernst. Doch, das meint er ernst. Also eine Aortenisthmusstenose präklinisch durch ein Sono zu erkennen, ist schon eine Kunst an sich. Da brauchst du in der Regel schon einen guten Radiologen für. Nee, entweder die wissen das die Patienten oder sie haben es halt nicht. Und das ist so der Punkt. Also du kriegst es nicht raus. Das kriegst du auch im EKG nicht so rausgelesen. Von daher ja. Ansonsten weitere Kontraindikation, Schwangerschaft, wie bei so sehr vielen Medikamenten, weil die eben plazentagängig sein können. Oder eben eine bekannte Überempfindlichkeit.
Ja, aber jetzt hast du noch nicht erklärt, was ist das? Aortenismusstenose.
Du bist böse.
Ja.
Das ist eine Verengung in einem Bereich der Aorta. Lass mich.
Nach dem Abgang der Hals- und Armschlagader.
Danke.
Genau, richtig. Aber alles gut. Es ist ja meistens, wissen es die Patienten nicht, aber es ist ja trotzdem gut zu wissen, wo und wie und was auch mal. Ich weiß, ich wusste. Das ist aber auch immer eine schöne Frage, wenn ich einen Azubi dabei habe. Was ist das denn eigentlich?
Ja.
Aber dann lese es nochmal nach. Finde ich immer gut. Und jetzt kommen wir zum Medikament. Und da werdet ihr, oder da war ich selbst erstaunt, weil ich kenne es noch aus der Zeit, da wurde es nicht gegen oder Bluthochdruck gegeben.
Ich kenne es leider nur so.
Ja,
das ist
genau.
Das Problem.
Es ist aber mit reingekommen in die Indikation. Und zwar reden wir hier von Glycerol-Trinitrat oder auch Nitro genannt, Nitrospray. Ja, schmeckt immer ein bisschen nach Pfefferminze, riecht auch so. Ja, und da wird auch für eine Vasodilatation gesorgt. Ist bei Angina pectoris Patienten auch gerne mal indiziert. Na, wenn es so einen Druck auf der Brust gibt, dann gibt man es dann gerne.
Ist auch Vorlastsenker eben des Herzens, ne? Und da ist einfach genau bei dieser Angina pectoris. So, Indikation, Koronarsyndrom mit einer Ausnahme. Das akute Koronarsyndrom gibt es eine Ausnahme, ist der inferiore Infarkt, also Ableitung 2-3 AVF. Wenn die heben und ihr da den Hinweis auf den inferioren Infarkt habt, bitte nicht das Nitro geben, weil dann sollte man die Vorlast auf keinen Fall senken, sonst hat man echt ein Problem. Ansonsten ja beim hypertensiven Lungenödem, KDADD-Kompensation mit einer Hypotonie, also das Nitro kann halt echt den Blutdruck nach unten werfen.
Ja. Und wenn ihr davon zu viel gebt, gibt es auch noch eine Nachlastsenkung. Das kommt auch noch dazu. Also, dass das Herz dann einfach gar nicht mehr viel macht. Genau. Und dementsprechend echt seid damit wirklich vorsichtig. Ich hatte eine Patientin, da muss ich mal ganz kurz erzählen, die hatte auch ihren Brustdruck, die hatte einen massiv hohen Blutdruck, hat kein Wort Deutsch verstanden. Wirklich nichts, gar nichts. So ein bisschen. Das Einzige, was sie verstanden hat, ist Nitro. Als ich sagte, ob sie Nitrospray hat. Ich habe es versucht irgendwie so. Und dann ist sie zu ihrem Küchentisch gegangen, hat sich dieses Nitrospray genommen, sagte, ah, Nitro. Ich so, ja, genau, das haben sie, wunderbar. Macht das Ding auf und haut sich da 6 Hübe rein.
Ja.
Einfach so.
Das gute Mundspray, das hat den besseren Geschmack.
Das konnten wir auf dem Monitor auch sehen und ihrem Gesicht auch, weil sie dann meinte, einfach mal so fast vom Stuhl zu rutschen und ich meinem Kollegen so, Füße hoch, Zugang, alles rein. Ja, da kam es dann eben dazu, dass sie sich richtig runtergehauen hat. Von einer Hypertonie in eine Hypotonie, ja, hat dann auch über Kopfschmerzen, Schwindel geklagt, hat einen Flasch bekommen, es war wie im Bilderbuch. Ja, da musste ich auch Noda, ist natürlich, der kam sogar, glaube ich, dazu. Was habt ihr denn hier gemacht? Na, wir waren das nicht.
Und Kontraindikation, man kann sich denken, logisch, wenn der Blutdruck sowieso schon unter 100 ist, sollte man es bitte lassen.
Ja.
Und jetzt, und das wird immer belächelt, aber glaub mir, es kommt verdammt häufig in unserer Gesellschaft vor, ist die Einnahme von PDE5-Hemmern.
Ja, was ist das denn?
Ja, genau, einige, also der Standardbegriff wäre Sildenafil, viele kennen es als Viagra. Und da habe ich eine Frage an dich, weißt du, wie die Viagra von innen aussieht?
Werbung.
At Avocado, we know that not all mattresses are created equal. While other beds trap heat, ours sets it free. Made without polyurethane foams and crafted with natural latex, cotton, and wool. Breathable, comfortable, and supportive. No overheating, just clean, organic sleep that performs. Save 15% on our award-winning mattresses this July 4th sale. Avocado, celebrate organic. Shop at avocadomattress.com or leading retailers nationwide.
Werbung Ende.
Nein.
Brauchst du meine ganze, ja?
Ja, ich brauche meine ganze. Ja.
So.
Haben wir hier einen Tusch drauf? Nee, haben wir hier nicht.
Sorry.
Oh, da ist noch was an.
Jetzt macht der die Musik. Gott, oh Gott. Und auch da eine schwere Aortenklappenstenose, wo es das bitte nicht macht, weil da hilft das Vorlassen, Nachlassdenken. Das wäre echt kontraproduktiv. Und jetzt muss ich auch mal ganz kurz was sagen zu dem Nitro. Ich bin absolut kein Freund von diesem Medikament. Ich würde es geben, wenn es absolut indiziert ist und ich weiß, es hilft dem Patienten jetzt. Habe es aber durch meine Arbeit in der Notaufnahme oft, wirklich oft genug erlebt, dass wir da die Leute wirklich bis kurz vor das Jenseits geschossen haben. Mhm. Und teilweise auch mit nur 1-2 Hüben. Das ist gar nicht mal so hochdramat, aber die haben dann so krass drauf reagiert. Ich mag es selbst einfach nicht.
egal welche, was ihr, also gerade, weil es ja ein orales Medikament ist, Leute, da gehört eine Nadel vorher rein.
Ja.
Ja, weil wenn ihr nicht wisst, wie diese Patienten darauf reagieren, egal, ob ihr es wisst oder nicht, da kommt eine Nadel rein. Das kann immer, ihr wisst, das kann immer zu einer Hypotonie führen und ihr wollt die Venen noch finden, wenn da was ist oder beziehungsweise die bereit haben, um dagegen zu steuern. Und euch denkt mal euer Doc, wenn ihr den nämlich rufen müsst, auch. Deswegen wäre es ganz schön, immer erst, bevor ihr so eine orale Medikamentengabe macht, ja, auch bei Nitrendipin übrigens oder auch Nifedipin genannt, früher Biotensin, war ja so eine schöne Fiole, konnte man ausquetschen, wird nicht mehr hergestellt. Jetzt ist es dann Nitrendipin. In Kapsel, in Tropfenform,
genau. Gibt
es auch teils noch im Rettungsdienst, steht auch im DBRD-Algorithmus mit drin. Auch das ist ein Medikament, da könnt ihr nicht dosieren, da gibt ihr einfach diese Kapsel, gut, bei den Tropfen vielleicht schon noch,
ja, ne? Ja.
Dann geht die auf und dann wirkt's. So, und dann kann das auch mal nach hinten losgehen, also bitte immer einen Zugang.
Aber wir hatten, ich kann mich an einen Notarzt erinnern, der ist jetzt auch mittlerweile in Rente, der hat des Öfteren die Anweisung gegeben, bitte einen halben Hub Nitro.
Einen halben Hub?
Ja.
Ja. Wie viel ist drin normalerweise Milligramm technisch in einem Hub?
Oh Gott, jetzt hast du mich.
Nee, echt, ja? 0,4. 0,4, ja.
Ja. Aber ja, ich gebe es immer, wenn ich es mache, als Hub an. Das kannst du
ja,
auch
ja,
eingeben.
Auf, ja, mach ich auch so. Ja, ja.
Weil man weiß auch nicht, ob die 0,4 auch ankommen. Sowieso.
Das mache ich.
Ne? Bisschen kleiner Sack manchmal.
Ja.
Und aber er wollte das für einen halben Hub Nitro geben.
Das ist die Rache für den Blutdruck vorhin.
Ja, das ist okay.
Ja, ist kein Problem, ja.
Hallo Nitro. Und dann habe ich ihm halt, wie soll ich denn das anstellen? Also soll ich den Drücker bis zur Hälfte eindrücken und den Rest dann rein. Nein, du platzierst das bitte so an die Seite, der, an den Mundwinkel, dass ein halber Sprühstoß rauskommt und der andere reingeht in den Mund.
Nein.
Genau, einfach nein.
So ein Experiment machen wir gar nicht. Jetzt könnte man noch sagen, und das hat mich letztens ein Azubi gefragt, ja, können wir nicht auch Adrenalin geben, weil das wirkt ja positiv auch auf Blutdruck und Herzfrequenz, sage ich, könnte man machen, machst du aber bitte nicht. Na, also wir auf gar keinen Fall, also als Notfallsanitäter wahrscheinlich eher nicht. Als Arzt müsste man das gucken und auch da sehr fein dosiert wahrscheinlich, um das hochzuhalten. Aber wir wollten es nur mal erwähnen, dass es dieses Medikament auch gibt, das auch den Blutdruck übrigens erhöht, neben allem anderen, ja, und an den Rezeptoren also, wirkt.
Geht jetzt einfach darum, für die den Switch gerade nicht mitbekommen haben, wenn wir durch eine Medikamentengabe den Blutdruck in den Keller schießen. Mhm. Ne, und da ist Adrenalin durchaus eine Möglichkeit, die wir selbst nicht erwähnen würden. Gibt gleich noch ein zweites Medikament. Wir wollen einmal zu diesen ganzen Basis, also du hast es gesagt, Beine hoch, Zugang sowieso, Volumen ist eine ganz tolle Sache, oder im Beine hoch, Autotransfusion. jetzt kommen wir zum Medikament und da hatten Chris und ich beide eine Erfahrung.
Ach so, ja, ich weiß.
Ja, der hat eine Erfahrung, es war, ich komme gleich auf das Medikament, es war ein Patient, der hatte so einen kleinen chirurgischen Eingriff und dem ist dann so das Blut in der Vene gesackt und dann hat er kurz mal die Biege gemacht.
Ja,
und
der war noch recht jung, muss man sagen, also normalen Alter, in Anführungsstrichen.
Genau, und dann kamen wir da an und er war wirklich käsig, ganz ohne Frage, saß auf dem Stuhl und auch ein bisschen verlangsamt, dachte ich, jupp, ich habe peripher ganz wenig Puls und ein bisschen schneller, also machen wir mal die Beine hoch. Und dann haben wir so 3-4 Mal gemessen und der Blutdruck kam so nach und der Patient wurde deutlich wacher, also Autotransfusion und dann der Zugang und Volumen hat geholfen. Und dann kam der Notarzt.
Es sind 3 Notfallsanitäter vor Ort gewesen. Alle 3 waren sich sicher, mit der Therapie kriegen wir ihn auf jeden Fall wieder hoch. Er wurde auch besser. Ne? Die Stimmung war auch sehr gelockert, musste man schon wirklich sagen.
Ja.
Und dann kam unser Notarzt und es war eigentlich, ich glaube, sogar ein Chirurg.
Notfallchirurg. Ja. Liebe Grüße, wir mögen dich wirklich gerne. Also, ja. Wir lieben es, mit dir zu arbeiten, aber das war einfach witzig.
Und dann siehst du wirklich, wie der Arzt sagt, jetzt ziehen wir mal eine Akrinor auf und alle 3 Notfallsanitäter prompt, nö. Das brauchen wir hier nicht.
Die Situation war ja, er hat das Akrinor herausgesucht, hier ziehen wir das mal auf.
Ja, super. Ich
sag, nein.
Ja, das ist nämlich ein Medikament, was man natürlich nicht bei Bluthochdruck gibt, sondern bei einer, wie nennt man das eigentlich auf Deutsch? Niederdruck?
Hypotension, ja, ein Blutniederdruck.
Ja, irgendwie so. Aber
zu niedriger Blutdruck.
Genau, ja. Ne? Das Theoadrenalinhydrochlorid, da ist es auch im Wirkstoff, das sorgt dafür nämlich, dass man quasi die Beta-1-Rezeptoren stimuliert und dafür sorgt und auch einen AH1-Effekt hat und dann den Blutdruck hebt, ja, dafür sorgt, also dass der Blutdruck wieder hochgeht.
Das nennen auch viele so Vitalwerte-Kosmetik, ne? Also, weil dann haben wir ihn zu weit runtergeschossen, dann wird wieder Akrinor drauf gebastelt und so weiter. Das geht manchmal hin und her. Schon alles erlebt. Und dann wirst du auf der Fahrt, hast du immer gewechselt zwischen Ebrantil und Akrinor. Ja, genau. Wichtig, Spritzenbeschriften an dieser Stelle.
Ja, definitiv, auf jeden Fall. Na, also das sind so die Medikamente, die es so im Rettungsdienst gibt, die so auf den Blutdruck wirken, sowohl positiv, inotrop und chronotrop, als auch negativ. gerade das in diese Richtung, fand ich ganz spannend, da mal reinzugucken. Und was ich, letztens habe ich mal so Instagram gemacht, so ein Reel und Dings über den sogenannten Weißkittel-Effekt. Den erleben wir nämlich ebenfalls sehr häufig. Und wer sich die Videos schon anguckt, der weiß, worum es geht. Nicht unbedingt nur darum, dass man zum Arzt geht und dann immer nur chronisch hohen Blutdruck hat, dann auf jeden Fall. Gibt's auch wenn wir reinkommen, ne? Aber dieses Messen und nochmal messen und alles, alle 5 Minuten am besten messen, das hebt den Blutdruck. Leute, glaubt mir, das macht Stress ohne Ende, ja, für diejenigen, weil die gucken sich die Zahlen und sagen, oh Gott, warum ist das so? Und wer sich mit Blutdruck nicht auskennt und weiß, wie der so funktioniert, der denkt sich einfach, oh Gott, das wird jetzt richtig gefährlich hier.
Ich hatte das auch mal so ein paar Jahre her schon und da ging es mir irgendwie nicht so gut. Ich hatte immer mal so ein bisschen, Kopfschmerz, so ein bisschen. Ich habe es immer aufs Wetter geschoben und dann, ja, Mike, ich glaube, dein Blutdruck ist zu hoch beim Hausarzt, ne? Mhm. Und dann kommst du in diese Phase als junger Mensch und sagst, jetzt wird der Blutdruck gemessen. Und dann hast du im Kopf, oh, jetzt kommt's drauf an. Wenn der Blutdruck zu hoch ist, habe ich ein Problem. Ja. Jetzt kommt's drauf an. Bupp, 150 zu irgendwas.
Weißkindeffekt, ich sag's immer wieder.
Genau, 150 zu irgendwas, was für meine damals noch nicht ganz 30 natürlich viel zu hoch ist, bei einer normalen Lebenslage. Und ja, zack, bupp, Langzeitblutdruck gewonnen. Ja. War aber alles gut, alles fein. Es war genau diese Weißkittel-Geschichte.
Und da ist jetzt die Frage, das fragen uns auch viele, was soll ich machen? Ich habe halt immer ein bisschen Angst beim Arzt und so weiter. Beziehungsweise, wenn ich zu Hause bin. Also, wenn ihr wirklich an Hypertonie leidet und ihr habt ein Messgerät und ihr sollt messen, vielleicht auch 3-mal am Tag. Wichtig ist, sorgt erstmal für eine Ruhe vorher. Also kein Stress, nichts und so weiter, sondern sich ruhig hinsetzen erstmal. Ne? Den Arm so ein bisschen auf den Tisch, der möglichst so ist, dass der Arm da ganz locker drauf liegen kann. Dann, ich empfehle es wirklich jedem, messt nur am Oberarm. Also diese Handgelenksdinger, ich weiß nicht, ja, die Industrie wird uns hassen dafür, aber Oberarmmessung ist einfach die richtige
Werte
Messung.
Die sind zu krass auseinander. Ja. Es gibt wirklich eklatante Unterschiede.
Richtig, ne? Und dann immer zu festen Zeiten messen, dass man sich wirklich dran gewöhnt. Und einmal messen, das reicht. Diesen Wert nehmt ihr einfach, ne? Und dann dafür sorgen. Und wenn euer Arzt euch wirklich gesagt hat, bei dem und dem Blutdruck nehmt ihr bitte dieses und jedes Notfallmedikament im symptomatischen Bereich, dann nehmt ihr das bitte gerne auch, ja? Und ich bin ein absoluter Freund, wenn man das nimmt, sich dann nochmal eine halbe Stunde Zeit lässt, ja, und dann guckt, wie es dann aussieht.
Wir haben ganz kurz, wir haben in meiner alten Wache immer, das war immer ganz spannend, da haben wir immer die Werbung vom Wochenende gelesen und dann war so bei Aldi Deal oder so Bob Blutdruckmessgeräte im Angebot. Ja. Und wir wussten ganz genau, die Woche wird hart für uns, weil die alle sich ein Blutdruckmessgerät kaufen und es kam echt nicht selten vor. Da haben sich Leute so random heute mal ein Blutdruckmessgerät, das ist aber ein hoher Wert und dann schmeiß weg.
So, ja, egal. Die sind nicht geeicht, und auch Blutdruckmessgeräte, die man schon länger hat, die sollte man vielleicht mal in die Apotheke oder ins Sanitätshaus bringen und dort wirklich einmal durchmessen lassen und prüfen lassen, ob das wirklich noch da ist. Aber was kann ich jetzt eigentlich tun, wenn ich Hypertoniker bin oder daran leide und das nicht haben möchte? Ja, da gibt es einige Sachen, die hauen wir mal schnell raus. Und zwar, geht raus, bitte Leute. Die Sonne scheint, sorgt für Bewegung, sorgt dafür, dass ihr aktiv seid, über 30 Minuten, auch mal ein bisschen zügiger gehen, wenn es geht. Genau. Das tut dem Körper gut.
So ein Hometrainer, Fahrradfahren, sensationell. Ja, also eine kardiovaskuläre Aktivität, genau was dem Blut, das passt und das ist gut. Sonne und Vitamin D, also genau, geht raus. Sonne generell, Vitamin D wirkt auch stimmungsaufhellend. Und kann den Blutdruck positiv beeinflussen.
Das merken wir wirklich, wenn von Winter auf Sommer umschlägt und so weiter, dass Vitamin D wirkt und einige sagen doch, mein Blutdruck, der läuft im Sommer jetzt wieder besser als im Winter. Das ist einfach so, weil Vitamin D wird durch Sonnenlicht übrigens mit ausgeschüttet und sorgt dafür, dass unsere Gefäße wieder ein bisschen elastischer werden. Okay. Ja, kann auch mal dazu führen, dass ihr wieder zu normalen Werten kommt auf einmal. Ja?
Schaut ein bisschen auf euer Gewicht. Also schon gerade so, wir sind jetzt hier in so einem Bundesland, wo das so ein bisschen, ne, wo das Gewichtszunahme leider stark zugenommen hat, aber auch schon 5-10% Reduktion des eigenen Körpergewichts. Das können die Blutdruckwerte sichtbar markant verbessern.
Richtig. Wir sind generell Leute, die viel Salz essen, da zähle ich mich mit dahin hinzu. Ja. Ja, versucht Salz zu reduzieren. Eigentlich sagt die WHO, dass ihr nur 5-6 Gramm Salz pro Tag essen sollte. Wenn ich mal dran denke, manchmal, wie viel Salz irgendwo, wo überall drin ist.
Allein in meinem Nudelwasser.
Also. Ja, allein das, ne? In Brot wird es auch viel benutzt. Und wie viel hauen wir uns dann noch auf die Stulle irgendwo drauf? Mhm. Alleine aufs Essen. Ne? Wenn ich dann schon sehe, dass einer schon ankommt und den Salzstreuer erstmal komplett fast schon auskippt, über sein Essen noch gar nicht probiert hat, da siehst du schon, also das soll auf jeden Fall dafür sorgen. Ansonsten, ich finde das Wort so toll, deswegen habe ich es mal mit reingenommen. Das habe ich irgendwo mal gelesen, die Mittelmeerdiät. Also viel Obst, viel Gemüse, Fisch, Olivenöl und weniger Fleisch.
Genau.
Das ist ja ganz hier böse. Ich liebe Fleisch, ich aber auch. Reduziere es tatsächlich immer mehr.
Ich finde es immer wichtig und ich nutze es sehr oft, so ein gutes Olivenöl. Ja. Also ich gebe da gerne auch Geld für aus, das ist okay. Und gerade das Öl ist sowieso wichtig. Mach das gerne in jeden Salat einen Schnuff rein, so Möhrensalat und so weiter. Weil bestimmte Vitamine, EDEKA, also die EDEKA-Vitamine sind fettlösliche Medikamente-Vitamine. Und die müssen so ein bisschen ja aktiviert werden, ne? In Form von zum Beispiel Olivenöl. Ja. Außerdem schmeckt es auch ehrlicherweise ziemlich geil, wenn das mal sagt. Reinmacht.
Ansonsten Bananen, Spinat, Kartoffeln sind wirklich super, ist kaliumreich vor allen Dingen, ja. Und versucht ein bisschen von diesen Fertigprodukten wegzugehen. Da ist erstmal sehr, sehr viel Salz und Zucker drin, ja, wo wir wieder beim Salz sind, deswegen da aufhören. Und achtet bitte auch darauf, dass ihr genügend trinkt.
Ja.
Ungesüßten Tee wegen Zucker und so weiter, aber einfach viel, viel trinken. Und wir haben es euch ja schon gesagt, da gibt's ja was, das könnte man nehmen dafür, um viel zu trinken. Wenn man, also wenn ihr wirklich, aber auch zu Hause einfach, wenn ihr ungerne Wasser trinkt, dann macht irgendeinen Geschmack mit rein. Sei es Zitrone, sei es irgendwelche coolen Früchte. Haut das rein, damit das Wasser euch besser schmeckt, damit ihr auch wirklich die ganze, bei mir muss man eigentlich nur immer mir eine Wasserflasche in die Hand geben, so im Dienst auch. Ich süppel die aus, nebenbei, einfach so. Sonst vergesse ich's.
Ich habe die bei mir in meinem Auto und trinke dann immer, welchem Einsatz, auf nichts zum Einsatz, vom Einsatz und so weiter.
Genau.
So, und dann logisch Dinge aus dem Alltäglichen, also Alkoholkonsum reduzieren, Rauchen beenden, also auch gerne gar kein Alkohol trinken, das verbessert natürlich auch die Gefäßgesundheit. So, jetzt kurz vor Schluss nochmal die Frage, wann ist eigentlich der Notruf wirklich notwendig?
Genau, also wenn ihr neurologische Ausfälle oder ähnliches habt, ja, Sprachstörung, Lähmung und so weiter, auf jeden Fall, ne, dann gehen wir nicht nur in den Blutdruckbereich rein, dann gehen wir natürlich auch in den
Schlaganfall.
Schlaganfall rein, Herzinfarktsymptome, Thoraxschmerz, Druck auf der Brust, Atemnot, ja, so Lungenödem, so ein Blubber in der Lunge, es sei denn, ihr seid gerade verschnupft oder krank oder habt Husten, dann blubbert es auch gerne mal, aber nichtsdestotrotz, darauf bitte achten, wenn das plötzlich akut auftritt oder auch so ein Aortensyndromverdacht zum Beispiel, das habe ich jetzt zwar reingeschrieben, aber ich weiß nicht mehr.
Geht es in die Aortendissektionsbereich, wenn man ewig lange einen viel zu hohen Blutdruck hat und dann anfängt, ne? Vielleicht sogar, weil man links und rechts misst und dann einen massiven Blutdruckunterschied hat.
Wenn ihr einen Blutdruck über 200 messt zum Beispiel und ihr habt Symptome, manchmal auch schon über 180, Kopfschmerzen, Blutdruck, Kopfschmerzen, Schwindel, Brustdruck und so weiter. Und ihr habt keine Notfallmedikamente, aber ja, dann müsst ihr uns rufen. Dann ist das einfach so. Dann müssen wir das behandeln. Dann muss es auch in die Klinik zur Beobachtung gehen und spätestens danach zum Hausarzt, weil das muss beobachtet sein. Das ist einfach so.
Was kein Notfall ist, ist einfach der zufällig gemessene erhöhte Blutdruck. So Klassiker, also wir werden so oft gerufen, 180, 90, wie auch immer, hier, ich brauche jetzt einen Rettungsdienst. Und was ich dann mache, wenn die ins Krankenhaus wollen, ich lasse die einsteigen und tue nichts. Das verwirrt die Leute immer. Das verwirrt die Patienten, wenn sie halt keine Begleitsymptomatik haben. Ja. Nichts dazu, sondern nur zufällig gemessen. Wenn die unbedingt möchten, fahre ich sie sehr gerne in die Klinik, gar kein Thema. Aber besser geeignet, Hausarzt, F6, F7, kassenärztlicher Notdienst. Und selbst die würden primär auch erstmal nur beratend Seite stehen und dann weitere Untersuchungen veranlassen.
Und wir sagen es nicht immer umsonst was, sagt ihr Hausarzt dazu. Also bitte redet mit dem und lasst das nicht erst darauf ankommen, bis es irgendwann mal zu spät ist. Ja? Die Bevölkerung ist viel zu wenig aufgeklärt über Bluthochdruck. Das müssen wir auch leider unseren Hausärzten zuschreiben. Ja, also bitte versucht eure Patienten, soweit es geht, auch darüber aufzuklären, wenn sie Bluthochdruck haben. Meinetwegen, dass es schöne, leicht erklärbare Infoflyer zum Beispiel gibt. Wie verhalte ich mich wann? Vielleicht lasst ihr auch mal sowas fertig machen und gebt es als Handout mit. Also seid da ein bisschen proaktiv und versucht unsere Patienten, die Bluthochdruck haben, auch aufzuklären. Ja, wenn ihr diesen Blutdruck ohne irgendwelche Symptome habt, dann bitte lasst es doch einfach sein, uns da die ganze Zeit mit zu beschäftigen, es sei denn, es wird halt symptomatisch. Ne? Da müssen wir wirklich drüber reden, dann muss da auch was gemacht werden.
Und die Medikamentengabe im Rettungsdienst für euch auch, für die Leute, die aus dem Rettungsdienst kommen, gezielt und bitte symptomorientiert anwenden. Genau,
nicht einfach so reinkippen in den Cocktail. Genau. Ja.
Richtig, hausärztliche Kontrolle essentiell für eine Langzeittherapie. Das heißt, regelmäßig zum Hausarzt, gegebenenfalls auch zum Kardiologen gehen. Auch die haben doch sehr oft gute Ideen dahinter.
Ja, und ich finde es auch gar nicht so schlecht, wenn man so Medikamente bekommt vom Hausarzt für den Blutdruck, auch mal regelmäßig Termine wahrzunehmen. Ja, auch viele Patienten, die seit Jahren nicht im Hausarzt waren, die Blutdruckmedikamente eingenommen haben bis zum geht nicht mehr. Vielleicht hat sich was gebessert. Ja, und dann nehmen sie die trotzdem ein und dann finden wir einen niedrigen Blutdruck auf. Und die fragen sich mal, warum.
Weil auch alle Medikamente haben ihre Nebenwirkungen. Es muss nicht mal zwangsweise ein niedrigerer Blutdruck sein, sondern eben aufs Gefäßsystem wirken, vielleicht auch auf die Stimmung wirken. Ne? Also Hormonunterschiede und so weiter und so fort.
Genau. Und viele können es wahrscheinlich nicht hören, weil es auf Instagram überall hochläuft. Aber eine gesunde Ernährung und ein gesunder Lebensstil ist einfach erforderlich, um solche Erkrankungen einfach vorzubeugen. Also geht raus, sorgt dafür, dass ihr euer Essen gut auswählt, immer nicht nur die ganzen Junkfood reinhauen, auch wenn es gemütlich ist, ja. Aber es tut auch einfach mal gut, ein paar Sachen selbst zu kochen, auch mal kontrolliert zu sehen, was in sein Medikament, in sein Essen kommt. Ja.
Genau, und ich finde es wichtig, das ist jetzt hier keine Werbung für nur noch gesund ernähren. Man darf mal Döner essen, man darf mal zu Burger King, McDonald's, iss mal eine Schachtel oder eine Tafel Schokolade, pop weg damit. Man trinkt eine Cola in Maßen und schau einfach, wie du nebenbei für dich trotzdem sorgen kannst.
Genau. Ne? Heißt jetzt nicht, ach ja, eine Schachtel pro Tag habe ich jetzt nur gegessen. Nee, es geht jetzt wirklich darum, dass ihr euch mal was natürlich auch gönnen sollt. Das tun wir auch.
Klar.
Manchmal leider viel zu viel, weil wir im Rettungsdienst arbeiten und wenig Zeit haben. Aber selbst da ist Prepping zum Beispiel eine ganz gute Idee, einfach mal Essen vorbereiten für ein, zwei Tage. Ey, das machen wir mittlerweile zu Hause. Ich habe in dem Kühlschrank immer irgendeine Tupperdose voll mit irgendeinem Essen, was wir geil gekocht haben. Reicht für den nächsten Tag auch. Müsst nicht alles verputzen am ersten Tag.
Ne? Apropos Essen, ich habe echt Hunger und wir müssen zur Arbeit.
Auf jeden Fall.
In diesem Sinne, bleibt uns treu, stellt uns weiterhin Fragen über das Kontaktformular auf der Retterview-Website. Hört uns, wo auch immer ihr wollt. Und wir freuen uns schon auf die nächste Woche, auf eure Nachrichten. Bis bald.
Bis denn, ciao.
Retterview Staffel 2.
Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster.
Mit Notfalltaxi und Sammy's Blind.